es geht ja nicht um das Individuelle, sondern es geht darum, dir eine Schablone zu geben und dich in sie zu pressen mit dieser Botschaft, das wird all deine Probleme lösen.
Ja, und das wirft halt so diese altbekannte Frage auf, welche Verantwortung liegt denn bei den Plattformen? Und gerade bei Content, der ja so gegen auch unsere Grundgesetze verstößt.
Wenn ihr dieses Thema im Unterricht besprechen wollt, dann findet ihr passende Unterrichtsimpulse auf unserem Campus.
In der Netflix-Erfolgsserie Adolescence bringt ein 13-jähriger Junge eine Mitschülerin um. Es kommt heraus, dass die Tat das Resultat von tiefem Frauenhass ist, der sich größtenteils über Social-Media-Content manifestiert hat. Seit der Ausstrahlung der Serie im letzten Jahr wurde in England eine Richtlinie eingeführt, die die Behandlung von Misogynie offline und online im Schulunterricht ab Herbst 2026 verpflichtet. Spätestens seit dem Release der Serie ist das Thema der sogenannten Manosphere auf Social Media im gesellschaftspolitischen Diskurs präsent. Und auch vor deutschen Schulen macht dieser Content nicht Halt. Und damit herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Und herzlich willkommen an dich, lieber Kevin.
Ja, danke. Schön, dass wir wieder hier sind. Herzlich willkommen auch an euch da draußen.
Genau. Wir möchten heute über das Thema Männlichkeit sprechen und wie Männlichkeit auf Social Media aussieht. Und ich gehe jetzt mal direkt mit einer bisschen direkten Frage rein. Wie steht es denn um deine Männlichkeit? Wie sah das denn bei dir aus als Jugendlicher?
Jo, eigentlich ganz gut, danke der Nachfrage.
Wenn du dich wohlfühlst mit der Frage.
Ja, das ist ja in medias res hier. Ja, das ist, wenn ich so zurückdenke, auch an meinen Zeiten, wo ich mal jünger war, war das eine zentrale, so eine Identitätsfrage einfach, wo man auch schon früh, auch in Schulzeiten überlegt hat, ja okay, wer bin ich eigentlich? Und inwiefern spielt die Geschlechtszugehörigkeit irgendwo eine Rolle bei diesem Identitätskonstrukt? Und ich bin jetzt noch in einer Zeit groß geworden, wo Social Media jetzt noch nicht diese Rolle gespielt hat. Ich bin dann irgendwann mal mit Facebook dann logischerweise in Verbindung getreten. Aber da war das auch noch relativ sozial. Also dieser soziale Gedanke, dass du auch eher Sachen aus deiner Peer Group siehst, war noch viel größer als heute. Das heißt, ich habe nicht von irgendwelchen Influencern erfahren, wie die Männlichkeit definieren und da irgendwelche Rollenbilder und Erwartungshaltungen quasi konfrontiert bekommen, sondern ich habe mich stark eigentlich daran orientiert, ja gut, in deiner Peergroup, in deinem Freundeskreis, wie definieren das andere? Welche Arten von Männlichkeit werden mir da vorgelebt? Und da spielte tatsächlich auch schon dieses klassische Starksein, irgendwie auch auf Deutsch gesagt Scheiße bauen, Grenzen ausloten und überschreiten, spielte da schon eine starke Rolle. Und ich habe mich da nie so aufgehoben gefühlt, weil ich von Anfang an immer so ein bisschen das Gefühl hatte, so ein Alien zu sein, was bei dieser Form von Vorstellung eigentlich nicht mitmachen wollte. Mhm. So, ne? Und das hat sich dann eigentlich über die Zeit, also habe ich gelernt, ich habe das erst so als Defizit wahrgenommen, also irgendwas stimmt mit dir nicht, du musst viel stärker dementsprechend, was mir irgendwelche Menschen vorleben. Und irgendwann habe ich dann erkannt, nö, also ich gehe auf die Suche nach mir selbst und ich muss da nicht in irgendwelchen Schubladen denken, sondern ich kann mir eigentlich selbst überlegen, für was ich stehen möchte. Und ich glaube, das ist so dann mein Erweckungserlebnis so gewesen, dass ich immer gesagt habe, okay, ich muss mich nicht nach anderen richten, versuch einfach selbst zu sein, dich selbst zu finden und für was du einstehen willst, unabhängig, möglichst unabhängig von den Erwartungshaltungen an.
Ja. Ja, danke, dass du das so offen teilst. Ich will auch nochmal an der Stelle betonen, das Thema an sich, wie du es gerade sagst, es beschäftigt einen in einer bestimmten Phase seines Lebens sehr und also kann einen sehr beschäftigen und ist aber auch ein teilweise sehr intimes Thema. Also, dass ich dich jetzt gerade so direkt gefragt hat, geht, weil wir schon vorher drüber gesprochen hatten, um das nochmal so klarzustellen. Die Frage, wie steht es um deine Männlichkeit, ist jetzt keine Frage, die man als Gesprächsöffner, wenn man sich nicht gut kennt, so einbringen sollte. Das möchte ich nur an der Stelle nochmal klarstellen. Aber ich finde, was du gerade beschrieben hast, zeigt, dass das eigentlich ja ein zeitloses Thema ist. Also so eine Identitätsentwicklung, die halt gerade so im Jugendalter dann ganz beschleunigt auch wird, die findet ja schon in der ganzen Kindheit statt, aber gerade dann in dem Alter nochmal sehr wichtig wird, das ist nicht irgendein neues Phänomen, was jetzt gerade erst Jugendliche, die halt auf TikTok unterwegs sind oder so, betrifft, sondern da geht jeder Mensch mehr oder weniger irgendwie durch. und muss da auch mit Herausforderungen klarkommen. Und wie du es gerade beschrieben hast, bei dir und auch bei mir war das auch so, war auch schon ohne die Präsenz von Social Media so ein sehr traditionell geprägtes Rollenverständnis schon auch noch sehr präsent. Also wir sind einfach immer noch und auch damals schon sehr sozialisiert durch, ja, durch halt Geschlechtervorstellungen, die halt so vorherrschen. Und ja, es ist jetzt durch Social Media, das wollen wir uns heute angucken, vielleicht noch so ein bisschen, wird es noch so ein bisschen verschärft oder wird da Einfluss vielleicht genommen auf eben eine Identitätsentwicklung von Jugendlichen? Du hast es so schön beschrieben, man hat sich irgendwie im eigenen Umfeld umgeguckt nach Orientierung und nach Vorbildern oder so. Was passiert denn, wenn dieses Umfeld geöffnet wird?
Maximal, ne?
Weltweit. Ja. Und ja, da wollen wir heute reingehen. Wir gucken uns wieder vor allem TikTok an, wie wir es auch schon bei unserer Folge zu rechtem Content gemacht haben, einfach weil das die Plattform ist, wo so am meisten gerade passiert und wo auch einfach ein Großteil der Jugendlichen unterwegs ist.
Folge 5 war es richtig, ne?
Genau. Vom Tanz ins Rabbit Hole, rechter Content auf TikTok. Da haben wir auch schon eine, ähnlich wie wir es jetzt machen, eine Analyse gemacht von Content, der da so auftaucht. Und ich habe dir genau ein paar Videos ja schon geschickt. Und ich würde sagen, wir steigen direkt so ein und schauen uns einfach mal an, wie sieht das denn so aus in der Manosphäre, in der Manosphäre auf Social Media?
Ich bin gespannt. Also da zur kurzen Erläuterung, also das ist vorher nicht abgesprochen. Das heißt, das ist für mich jetzt wirklich eine ganz neue Erfahrung.
Die meisten Männer in der modernen Welt diskutieren alles mit ihrem Mädchen. Sie fragen sie, was sie tun möchte und was ihre Meinung zu allem ist. Die Wahrheit ist, dass Mädchen nicht alle Entscheidungen treffen wollen. Sie wollen einen starken Mann, der die Richtung vorgibt.
Sie wird es bereuen, dich verlassen zu haben. Aber davor, wenn du nie wieder abhängig von einer Frau sein willst, dann klicke auf den Link in der Bio und werde mit dem Alpha-Book 4 ein Mann, dem Frauen hinterher schauen.
Lass dir nicht einreden, dass du lieb, soft, schwach und links zu sein bist. Echte Männer sind rechts. Echte Männer haben Ideale. Echte Männer sind Patrioten. Dann klappt es auch mit der Freundin.
Ja, jetzt bist du ein bisschen eingetaucht mal. Was sind denn so deine ersten Eindrücke von den Videos, die du jetzt gesehen hast? Oder den TikTok-Posts? Waren ja nicht nur Videos dabei.
Ja, also es gibt Dinge, da will man vielleicht gar nicht unbedingt eintauchen. Erstmal so. So jetzt mein erster Eindruck. Ja, das sind alles Clips, wo eine gewisse eine Machtdynamik auch zwischen Mann und Frau irgendwie ausgewiesen wird, wo rekurriert wird irgendwie auf Althergebrachtes, wo ja von Alphas die Rede ist, also als irgendwie wahrscheinlich Führenden, dazu kommen wir ja gleich noch, sehr dominant auftretenden Männern, die auch irgendwie das Recht haben, über die Frau zu bestimmen. Sehr strategisch, teilweise auch so biologisch begründet. Also das haben wir bei diesem Löwenclip, wo dann irgendwie wahrscheinlich aus, also essentialistisch aus so einer, ja, so ist ein Mann wie in der Natur sozusagen, Dinge irgendwie abgeleitet werden. Also das wäre jetzt auf Anhieb, was ich so. Ja, und dann natürlich dieser politische Clip tatsächlich ja auch noch dazwischen mit Maximilian Krah, wo man gut auch so diese Vereinnahmung durch Recht sieht, also dass natürlich diese, ich sag mal, Rollenbilder, die Männlichkeitsvorstellungen, die hier transportiert werden, super anschlussfähig sind, genutzt werden, um eigentlich junge Menschen ja auch in die Fänge und Arme der AfD eben zu treiben, wo ganz klar das auch konnotiert wird mit sei stark, dann kriegst du, hast du Erfolg im Leben, kriegst Frauen ab, etc. pp. Und dass so eine Art Selbstermächtigungsfunktion auch irgendwo hat, so kommt es rüber.
Mhm. Ja. Ja. Ja, du hast es schon ganz gut zusammengefasst. Ich finde auch so, ja, bezeichnend ist so dieses, dass es im Prinzip so einfach ausgesprochen wird, womit wir vielleicht schon implizit aufgewachsen sind in so Geschlechtervorstellungen. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir gab es nicht irgendwelche, also zu der Zeit, zu der ich in dem Alter war, gab es halt noch nicht unbedingt irgendwelche medialen Angebote, die dir das konstant so ins Ohr gesagt haben. Also du als echter Mann bist du stark und hart und auf gar keinen Fall soft und lieb und einfühlsam. Also es wird nochmal so ausgesprochen und verstärkt, was innerlich, was ganz intrinsisch schon irgendwie in einem vielleicht auch drin ist, weil die Gesellschaft halt patriarchal geprägt ist. Aber das finde ich so bezeichnend, wenn man sich halt so viele Videos auch dann hintereinander anschaut und dann in diesem Algorithmus auch drin ist, dass es so ein bisschen was auch von einer self-fulfilling prophecy hat, wenn du es oft genug hörst, dass du das dann auch noch mehr verinnerlichst und glaubst. So ja. hat ein echter Mann sich zu verhalten und auszusehen. Es geht ja ganz viel darum, so das ist echte Männlichkeit. Es gibt diese eine überlegene Form von Männlichkeit, die ist erstrebenswert und alles andere ist eigentlich, also wenn du halt einfühlsam bist und lieb und soft, wie es auch Maximilian Krah sagt, dann bist du auch kein echter Mann und dann hast du auch keinen Erfolg bei deinen Frauen und kriegst keine Freundin und so, weil darum geht es ja letztendlich immer sehr viel. Es geht ja darum, erfolgreich zu sein. Finanziell, sexuell, bei Frauen und generell im Leben.
Ja, und du sagst, ich finde auch auf der, fällt mir gerade ein, so auf der Bildebene, genau das, was du beschrieben hast, so diese Insignien, nenne ich es jetzt mal, Symbole der klassischen Männlichkeit. Also man sieht ja in dem einen Clip, also da im Fitnessstudio mit gestellten Muskeln, Personen, dann siehst du einen Lamborghini, der vorbeiflitzt, so meterweise Flammen aus dem Auspuff schießen. Also das ist so dieses, das Klassische, was man irgendwo mit Männlichkeit assoziiert, in der alten Welt in Anführungsstrichen. Und auch dieses Abkapseln, also finde ich, hat man da auch schön gesehen. Also in diesem einen Clip dieses, offensichtlich ist da jemand, also das soll ja darauf anspielen, jemand ist verlassen worden. Mhm. Und dann wieder in diese Selbstermächtigung zu kommen. Aber du siehst jemand allein mit Kapuze rumgehen, der soll einfach seinen Weg gehen, er soll sich nicht beeindrucken lassen, eine Woche lang quasi wegschließen und
ja. Nicht ablenken lassen, nicht genau. Den Fokus verlieren.
Aber nicht den Kontakt suchen, ne? Ja, also sich nicht mit anderen zusammenfinden, darüber sprechen, sondern einfach musst durch, keine Gefühle zeigen, bearbeite das mit dir selbst.
Also, ja, das ist auch so ein bisschen, es gibt so zwei sehr gängige Männlichkeitstypen, die in dieser Sphäre populär sind. Es geht auch sehr in dieses biologistische, was du vorhin schon angesprochen hast, mit dem Löwen oder so. Also es gibt einmal so den Typ Alpha. Das ist eben der Alpha-Mann, wie jetzt eben halt ein Alpha-Tier in einem Löwenrudel, der irgendwie der Anführer ist, der Stärkste, der sich auch allein durch seine Stärke und den Respekt, den ihm die andere dann zollen, alles nehmen kann, was er will. Also dem liegt die Welt zu Füßen, dem liegen vor allem auch die Frauen zu Füßen, der hat die freie Auswahl und er ist so der Anführertyp. Und dann gibt es, das geht in die Richtung von dem, was du jetzt als zweites beschrieben hast, den Männlichkeitstyp Sigma-Male. Und das ist so, bedient sich auch an der Tierwelt, das wäre dann so das Bild vom einsamen Wolf, der niemanden braucht, was jetzt auch auf einer biologischen Ebene auch nicht korrekt ist, weil Wölfe sind auch Rudeltiere.
In der Tat.
Egal.
So wie alle Menschen auch soziale Wesen sind, ne?
Ja. Der Sigma, ich muss echt aufpassen, dass ich nicht dauernd lache, weil wenn es nicht alles so traurig und so ernst wäre, ging es mir auch eben, als du die Videos angeguckt hast, habe ich gedacht, ja, es ist alles so quatschig, es ist so überspitzt, man kann gar nicht glauben, dass das ernst genommen wird. Um das noch kurz fertig zu machen, der Sigma-Typ, der halt eben so ganz abgekapselt ist, der sich auch nicht ablenken lässt von irgendjemand anderem, der nicht darauf angewiesen ist, dass andere ihn lieben oder ihn irgendwie gerne in ihrer Gesellschaft haben, der braucht niemanden und der macht sein Ding und lässt sich nicht irgendwie aus dem Fokus bringen. Mhm. Ja.
Und was ist da, in dem einen Clip war ja auch von Betaisieren die Rede, wo wir jetzt gerade bei diesen Chiffren sind. Ja. Wofür steht das Beta?
Das wäre dann halt eben ein Männlichkeitstyp, der weder Alpha noch Sigma ist, sondern also dann im Prinzip alle anderen. Das sind dann die Betas, das sind die weichen, soften, linken Männer, wie Maximilian Krah jetzt auch noch sagen würde. Aber das Links ist jetzt von Maximilian Krah dazu geführt. Also grundsätzlich Männer, die eben nicht diesem Männlichkeitsideal entsprechen, die, weiß ich nicht, ein Gespräch auf Augenhöhe mit ihrer Freundin führen, die nicht das Bedürfnis haben oder vielleicht auch nicht die Fähigkeit haben, sich durchzusetzen, die kein Selbstbewusstsein haben, die ja so ein bisschen sich überspitzt gesagt, also jetzt aus dieser Manosphäre, die würden sagen, die halt so ein bisschen so ein Spielball sind von anderen, die nicht selbstbestimmt leben können, aber eigentlich sind das auch Eigenschaften, die man braucht für ein funktionierendes Zusammenleben. Also du wärst auf jeden Fall ein Beta, da musst du ja keine Sorgen machen.
Großartig.
Dafür können wir uns viel zu gut unterhalten. Du lässt mich ja auch mal zu Wort kommen.
Ich gebe mein Bestes.
Nee, also das ist, ja, das ist und die Betaisierung, wie es dann in dem einen Video zu sehen war, wäre dann eben ein Alpha-Mann, der eigentlich ja so ein Anführertyp ist, der dann aber im schlimmsten Fall halt auch, wie in dem Video gezeigt, dann durch eine Frau sich zähmen lässt, betaisieren lässt und ja, halt im Endeffekt jemand, der auch einfach Wert auf die Meinung und Gefühle seiner Mitmenschen legt. Und auch in der Lage ist, seine eigenen Gefühle zu äußern und so. Also eigentlich erstrebenswerte Eigenschaften. Aber das ist Beta. Ja.
Okay. Wir haben es gelernt. Ja, und also was, um vielleicht den Gedanken nochmal von vorhin aufzunehmen, also auch dieses, wie krass gut das natürlich auch wieder in die Aufmerksamkeitsökonomie von heute gepackt wird. Also auch gerade dieses Maximilian Krah-Video finde ich dieses, jetzt habe ich es wieder vergessen, also die Sätze sind immer gleich. Ich komme jetzt nicht drauf. Wie fing es immer an?
Echte Männer.
Echte Männer sind rechts. Das recht. Ist ja perfekt, ja. Auch für die Welt von Social Media eigentlich produziert. Es hookt, es verfängt ja. Sofort. Ne? Und es lässt keinen Zweifel. Es transportiert auch da wieder eine absolute Eindeutigkeit, wo man ja, nicht mehr differenzieren muss und nichts. Also finde ich auch von der Art, wie es quasi dargeboten wird, in kürzester Zeit ja, mit einer hohen Überzeugungskraft im Prinzip dargeboten. Ja.
Man kann das Ganze noch so ein bisschen weiter auf die Spitze treiben. Also wir haben jetzt uns Videos angeguckt, wie zum Beispiel von Maximilian Krah oder von irgendwelchen Podcastern, die Dating-Tipps geben oder die Tipps geben, wie du halt zum echten Mann wirst und dadurch dann auch erfolgreich wirst. So einer der größten Idole in dieser Szene ist Andrew Tate. Ich weiß nicht, ja. Hast du sicher schon mal gehört. Das ist ein ursprünglich ein Unternehmer, der aber auch jetzt mehrfach angeklagt und verurteilt wurde wegen Vergewaltigung, Menschenhandel, organisierter Kriminalität. Und der sich eben vor allem dadurch so, bekannt und erfolgreich geworden ist, dass er eben als Podcaster und Influencer auch ganz viel Content in die Richtung gemacht hat, aber wirklich ins Extrem. Und der spricht halt Dinge aus, die eigentlich, wo man eigentlich denken würde, das ist komplett tabu, sowas kannst du nicht aussprechen. Der vertritt ganz offen eben die Haltung, dass zum Beispiel Frauen, also sowieso, klar, dem Mann untergeordnet sind, schon biologisch, und aber auch tatsächlich ein Mann einen Besitzanspruch hat auf eine Frau und das Frauen eigentlich keine Rechte haben dürfen und auch nicht in der Lage dazu sind, irgendwie eine Meinung zu haben zu irgendwas. Also der spricht so diese ganz extremen Dinge aus und handelt ja auch danach und wurde deswegen ja auch dann verurteilt. Aber der hat so eine enorm große Anhängerschaft in dieser Szene und auch unter Jugendlichen, also auch unter Jungs, wenn wir jetzt an Schulen fragen, gerade zu diesem Alter, wo die Jugendlichen anfangen, viel auf TikTok unterwegs zu sein oder so, da
den wird jeder
die allermeisten kennen, ne? Kennen
ja.
Den. Ja. Und viele von denen finden den dann auch gut. Also der hat wirklich eine große Anhängerschaft. Und der findet auf TikTok immer noch statt, obwohl er eigentlich gesperrt wurde, aber einfach weil, ähnlich wie beim rechten Content das auch ist, hatten wir ja in der Folge drüber gesprochen,
Fan-Accounts,
weil es einfach Reposts sind. Also ja. So das Tate-Mindset ist trendender Hashtag so auf TikTok. Du findest da sehr, sehr viel zu. Und in dem Aspekt wird es dann schon ja irgendwie so extrem, dass man sich fragt, das kann ja irgendwie nicht sein, dass das so stattfindet und so unkommentiert bleibt oder so ohne, ja, so konsequenzenlos bleibt irgendwie. Aber es ist es passiert. Das ist das Riesending.
Ja. Aber ich kann mich daran erinnern, auch also von Tate auch teilweise eben auch, ich glaube, der hat ja auch so einen großen Podcast irgendwo, wo dann diverse Menschen zusammengesessen haben, unter anderem auch viele Frauen, wo er also wirklich Sachen von sich gegeben hat, wo jeder Normalsterbliche sagen würde, das gibt's gar nicht, dass das überhaupt on air gesagt werden kann. Dass also bis so hin Reichweite zum hat, ne? Ja, also bis hin, weiß ich nicht, das also Besitzanspruch objektifizieren, eine Frau darf man Hals zuhalten und währenddessen sexuelle Handlungen an ihr vollziehen. Also so weit ging das und das ist jetzt schon, sagen wir mal, sanft ausgedrückt und paraphrasiert jetzt gerade. Was einen ja schon so ein bisschen überbringt zu dem Thema Männerbilder, okay, gibt es verschiedene wahrscheinlich, werden wir auch nachher nochmal drüber sprechen, wie man überhaupt über ne, verschiedene Rollen auch irgendwo sprechen kann. Aber warum ist jetzt gerade das, was in der Manosphäre eigentlich da stellvertretend oder zum Exzess eigentlich getrieben durch so einen Andrew Tate, eigentlich so gefährlich?
Ja, es ist, du meintest es gerade, es ist so diese extremen Gewaltfantasien, die auf einmal aussprechbar gemacht werden, die eigentlich strafrechtlich auch verfolgbar sind und völlig enttabuisiert, aber in diesen Content gepackt werden und auf TikTok verbreitet werden. Wir haben ähnlich wie bei, wie wir es auch beim rechten Content eigentlich schon hatten, da gibt es sehr, sehr viele Überschneidungen zwischen jetzt rechtem Content und dem Content, den wir uns jetzt gerade angucken. Da können wir später auch noch mal genauer drauf schauen. Es gibt da so ein sehr viel so Türöffner-Content, der erstmal gar nicht so gefährlich wirkt. Also wir sind jetzt bei Andrew Tate eben schon sehr bei diesem einen Extrem. Und auch da ist es schon ja, schlimm, dass das so normalisiert ist und dass dieser Content existiert und dass Jungs und junge Männer den gut finden. Aber der Einstieg passiert häufig noch viel früher, nämlich bei Content, der erstmal ganz harmlos wirkt, wie zum Beispiel so Fitness-Content, also viel so Ernährung, Training, Muskelaufbau, Dinge, die du auch brauchst, um eben dann als echter Mann zu gelten. Aber Dinge, die einen in dem Alter vielleicht auch einfach interessieren, im Übergang vom Kind zum Erwachsenen werden. Ja, wir reden jetzt gerade die ganze Zeit so über eben junge Männer, Jugendliche, Jungs, die sich halt diesen Content angucken. Aber für wen ist es gefährlich? Nämlich natürlich einerseits für vielleicht die Jungs, die sich das angucken und dann in diesen Mindset reinkommen, aber in allererster Linie ist es gefährlich für Frauen und Mädchen, für die Mitschülerinnen. Wir hatten jetzt als Einstieg über die Serie Adolescence geredet, wo das so zugespitzt wurde, wo dann tatsächlich ein Mord passiert ist. Ja, vor allem aber in erster Stelle sind die Betroffenen von diesem Content Frauen, aber auch queere oder Transpersonen, weil Gewalt an diesen Personen oder sich so ein, ja, so sich über diese Menschen auch rechtlich und moralisch erheben, also völlig normalisiert wird. Also, dass es völlig okay ist und dass Menschen, die nicht diesem Männlichkeitsideal entsprechen, so objektifiziert werden. Und es ist auch tatsächlich so, dass die Gewalt diesbezüglich zunimmt in den letzten Jahren. Also einmal bei jetzt eben queeren oder Transpersonen, die Angriffe auf die CSDs, also Christopher Street Day Paraden, waren 2025 auf einem Rekordhoch. Die waren im Jahr vorher, 2024, auch schon mal auf einem Rekordhoch. Also das nimmt zu von Jahr zu Jahr. Und auch die Gewaltstatistik gegen Frauen, häusliche Gewalt wird das dann häufig genannt, oder partnerschaftliche Gewalt, da wird dann auch nochmal unterschieden, ist erschreckend hoch. Also das ist ein reales Problem. Das ist jetzt nicht automatisch alles von diesem Content. Also dieses Problem gibt es schon immer und gab es auch, also wird es auch lange noch geben. Aber es sind einfach so Entwicklungen, die gleichzeitig passieren. Und dass eben die Gewaltstatistik zeigt, dass die Fälle von partnerschaftlicher Gewalt zunehmen. Also es waren jetzt zum Beispiel im Jahr 2024 allein in Deutschland 171.069 Opfer von vollendeter und versuchter Fälle von partnerschaftlicher Gewalt und 80% davon sind eben weiblich, also 80% der Betroffenen, der Opfer. Das ist ein Anstieg zum Vorjahr von 1,9%. Und noch viel stärker fällt es eben aus in anderen Formen von, bei anderen Formen von Gewalt. Zum Beispiel digitale Gewalt hatte 2024 einen Anstieg zum Vorjahr von 6,0%. Also einen unglaublich großen Anstieg an digitaler Gewalt. Da zählt Hassrede drunter, aber auch Cyberstalking zum Beispiel oder Bedrohungen. Ja, es ist einfach, es nimmt einfach zu. Und ich habe jetzt keinen, ich kann jetzt nicht direkt einen kausalen Zusammenhang herstellen zu eben diesem Content auf TikTok oder auf Social Media, aber es ist einfach eine Beobachtung, dass beides gleichzeitig irgendwie so passiert. Und natürlich trägt der Content dazu bei, dass, dass so Gewalt normalisiert wird.
Ja, ja, und das hatten wir ja auch rausgesucht, ne? Nochmal diese Zahl. Ne, von Plan International, dieser genau. Befragung, die es gab, was ich auch nochmal also schwer eindrücklich finde für genau diesen Aspekt, ne, dass im Endeffekt Gewalt legitimiert wird oder relativ auch von vielen Männern tatsächlich als legitimes Mittel des Konfliktaustrags im Prinzip angesehen wird. Und da sagte die Umfrage ja auch eben, jeder dritte junge Mann findet Gewalt gegen Frauen okay.
Ich würde das vielleicht sogar tatsächlich so vorlesen, wie es hier steht. Also das ist eben wie du es gerade schon meintest, eine Online-Befragung. 1000 Männer zwischen 18 und 35 Jahren wurden da befragt im Jahr 2023. Also das ist jetzt auch schon eine Weile her. Aber da sagten eben 34% der Befragten, gegenüber Frauen werde ich schon mal handgreiflich, um ihnen Respekt einzuflößen. Und 33%, also unwesentlich weniger nur, sagt, ich finde es okay, wenn mir bei einem Streit mit meiner Partnerin gelegentlich die Hand ausrutscht. Und das ist, also ist 33%, ne? Jeder Drittel. Ist das, ja. Ja, ein Drittel. Das ist ganz schön, eine ganz schön hohe Zahl. Und das ist total schockierend. Also, das ist jetzt schon auch so alt, das ist diese Umfrage. Ich weiß nicht, ob es da jetzt noch neuere Werte dazu gibt, aber das ist jetzt auch kein komplett neues Problem. Wir können das schon seit ein paar Jahren beobachten. Noch andere Ergebnisse dieser gleichen Umfrage, die auch noch mal so ein bisschen jetzt nicht spezifisch sich auf Gewalt beziehen, aber so ein bisschen so ein Frauenbild, was da vorherrscht bei den befragten Männern hier, deutlich macht. Und zwar sagen 50% der Befragten, mit einer Frau, die schon viele Sexualpartner hatte, möchte ich keine feste Beziehung eingehen. Gleichzeitig sagen 37% von denen, es reizt mich, so viele Sexualpartnerinnen zu haben, wie ich kann. Also da auch einfach so diese Diskrepanz zwischen der Mann darf das alles und die Frau als, ja, wahrscheinlich irgendwann auch so ein bisschen Eigentum des Mannes, spätestens wenn er sie dann geheiratet hat oder so, sollte das auf gar keinen Fall tun.
Also, ja, die sexuelle Selbstbestimmung wird quasi abgesprochen.
Auch ja, so, ja, total. Ne? Und das ist 50%. 50%, ja, die sagen, na, wenn eine Frau zu viele Sexualpartner hatte, dann kann ich mit der nicht in eine feste Beziehung gehen, ist eine erschreckend hohe Zahl und geht eigentlich entgegen so allem, von dem zumindest ich den Eindruck hatte, dass wir als Gesellschaft irgendwie schon weiter waren oder schon darüber hinweg waren. Und das ist ja auch so ein bisschen das Narrativ eben in dieser Manosphere, dass der Feminismus sei zu weit gegangen. Also Frauen haben mittlerweile schon alle Rechte, die Männer auch haben, und also haben angeblich, und haben auch vielleicht schon eigentlich zu viele Rechte, werden bevorzugt in der Gesellschaft. Die Gesellschaft würde sich nur noch darauf konzentrieren, Frauen alles zu ermöglichen, und Männer werden dabei total benachteiligt. Und man müsste da jetzt wieder rausbrechen. Und so, das ist ja so das Narrativ dieses ganzen Contents auch. Und gleichzeitig zeigen aber halt diese Statistiken, dass, also so viel zu dem Thema, so der Feminismus sei zu weit gegangen. Wenn das aber die 50% der Befragten dieses Bild von sexueller Selbstbestimmung bei Männern und Frauen haben, das
widerspricht sich richtig, einfach. Also einen größeren Widerspruch gibt es nicht. Ne? Aber wo wir gerade bei, also das waren ja jetzt ja quasi so ein bisschen die Auswirkungen des Ganzen auf betroffene Opfer, Frauen in dem Fall ganz stark, die wir jetzt ein bisschen uns angeschaut haben. Jetzt hast du gerade im Endeffekt die Gesellschaft schon so ein bisschen angerissen. Ja. Was ist denn da so gefährlich eigentlich an den Ideologien, die in der Manosphäre eigentlich kursieren?
Ja, was ja so das Komische ist, wir haben ja unser Grundgesetz. Wir haben Artikel 3 des Grundgesetzes, der eben festlegt, dass jeder Mensch die gleichen Rechte hat, vor dem Gesetz gleich ist und explizit auch nennt, dass, dass es ein Diskriminierungsverbot gibt aufgrund von Geschlecht, Herkunft, Glauben, ja, es, so Diskriminierungsverbot im Prinzip. Ich kriege es jetzt gerade nicht mehr alles zusammen. Also wir haben dieses Grundgesetz und trotzdem ist dieser Content so präsent und propagiert komplett das Gegenteil davon. Also stellt sich da so total dagegen und also ist so völlig, das ist absolut gar kein Tabu mehr in diesem Content, sich so offen gegen diese freiheitlichen und gleichberechtigten Werte unserer Gesellschaft und auch Gesetze unserer Gesellschaft zu stellen. Und
es propagiert ja die Ungleichheit, ne, eigentlich zwischen, ja, zwischen Gleichen. Und also vielleicht ist es auch der Punkt einfach, ne, der Entscheidende, dass ja daraus ja auch eine Art Herrschaftsordnung eigentlich abgeleitet wird.
Ja,
ne?
Genau.
Und wie du schon sagtest, die dann oft biologistisch hergeleitet wird. Also als wenn das so naturgegeben einfach wäre.
Mhm.
Und in spannenderweise ja auch, hatten wir ja auch zu recherchiert, also diese Treadwives-Geschichten ist ja eigentlich das wunderbare Entsprechungsbild dann,
ja,
auf Seiten der Frauen, was, ja, perfekt da ineinander greift.
Ja. Es hat ganz viel mit diesem Biologismus zu tun. Also Biologismus bedeutet eben, dass in der Biologie geltende Prinzipien übertragen werden auf Umstände, die aber viel vielfältiger sind, die kulturell, soziologisch begründbar sind. Also, dass es eigentlich nicht geht. Du kannst nicht alles biologisch. Das hat so ein bisschen was auch so sozialdarwinistisches. Von wegen, es gibt eben eine natürliche Ordnung, die vorgeschrieben ist. Genau. In der zum Beispiel Frauen bestimmte Fähigkeiten haben, die Männer nicht haben. Männer haben dann bestimmte Fähigkeiten, die Frauen nicht haben. Aber niemals haben beide Geschlechter alle Fähigkeiten, und damit eine Gesellschaft funktioniert, muss jeder in seiner naturgegebenen Rolle irgendwie bleiben. Also das ist ja total dieses Narrativ, was da bedient wird. Und das kann man, so wie das propagiert wird in diesen Videos, schon so ein bisschen als Angriff auf unsere eigentlich gleichberechtigte Gesellschaftsordnung verstehen. Und so gesehen ist dieser Content ja nicht nur gefährlich für jetzt einzelne Frauen, die vielleicht dann so einen Mann als Partner haben oder die vielleicht online angegriffen werden, sondern das ist ein Problem, was auch ins Politische geht und was die gesamte Gesellschaft betrifft und von dem sich auch Männer bedroht fühlen müssten eigentlich.
Hm. Und die, also was mir auch häufig ja untergekommen ist, auch wenn man sich zu dem Thema recherchiert, dann kommt ja immer irgendwann diese Red Pill, Blue Pill Geschichte. Kannst du da vielleicht mal uns aufklären, was es damit eigentlich auf sich hat? Weil, ja, ich glaube, das ist ja genau diese vermeintliche Gesellschaftsordnung, die, ja, wir, ja, ne, hätten.
Das
kommt ja aus der Popkultur irgendwie.
Das kommt aus der Popkultur. Das kommt aus dem Film Matrix, den du sicher kennst, den wahrscheinlich einige kennen. Und das wurde sich da so ein bisschen jetzt in dieser Manosphere so zu eigen gemacht, diese Thematik. Also, dass wir halt alle in einer Matrix leben. Und zwar, die Matrix, in der wir leben, wäre eben die verweichlichte Gesellschaft, gynozentrisch, also in der so die Frau im Mittelpunkt steht und in der Männer systematisch benachteiligt werden. Und du musst es als Mann schaffen, aufzuwachen, indem du die rote Pille schluckst, aus der Matrix aufwachst, ausbrichst und zu deiner echten Männlichkeit findest. Und diese Manosphere-Szene ist voll davon. Also das ist auch ein richtiger Begriff, und ich glaube, das ist auch ein Begriff, den vielleicht jetzt, also so die rote Pille in dem Zusammenhang, den vielleicht auch schon einige von euch so gehört haben, weil das so ein großes, wie so eine große Verschwörungserzählung irgendwie geworden ist in dieser Sphäre. Ich finde es ganz absurd eigentlich.
Ja, ist es auch. Aber das ist ja auch so ein Motiv, was mir ist das auch mal im Zuge von Verschwörungstheorien untergekommen, ja, zu Corona-Zeiten. Also auch immer dieses wach auf und, ja, dann, ja, nimm die rote Pille, und in Wahrheit wirst du die ganze Zeit belogen und betrogen. Ja. Und hier gibt es ein paar Auserwählte, die haben das ganze Spiel durchschaut. Ja, und in dem Fall ist es ja eben die Vertreter eben dieser
Manosphäre. Genau. Und wenn du dich aber für die blaue Pille entscheidest, dann bleibst du halt in der Matrix, in der halt Männer entmachtet werden und in der die traditionelle Familie zerstört werden soll. Also da sind dann auch so ganz böse Absichten, die dann der modernen Gesellschaft unterstellt werden. Und dass es wirklich wichtig ist, dass du, das ist, also da geht es um alles. Du musst aufwachen aus dieser Matrix, um den Fortbestand der eigenen Art zu sichern, so ein bisschen. Mhm. Also es geht schon in eine sehr extreme Richtung.
So ein bisschen wirkt das ja auch so, als, also es ist ja auch, ne, Teil der feministischen Entwicklung eben, dass logischerweise, und so soll es ja auch sein, Männer im Prinzip Privilegien abgeben müssen, um diese Gleichberechtigung auch eben herzustellen. Und ich glaube, genau das spiegelt sich eben da in dieser ganzen Ideologie, dieses Problem, die Angst, ich muss wieder was abgeben von einer über Jahrtausend Jahre im Prinzip ja, ne, gesetzten patriarchalen Struktur. Und wie gehe ich jetzt damit um? Und dann ist das natürlich ein wunderschöner Anknüpfungspunkt zu sagen, okay, ich möchte mich nicht ändern. Ich möchte auch an dieser Gesellschaft eigentlich, bitte, ne, lass es so, ja, lass mir meine Freunde. Ja, ja. So, ne?
Das ist eigentlich so schön zusammengefasst, wie du es gerade gemeint hast, weil im Grunde hat es ganz viel mit Angst zu tun. Angst, dass dir was weggenommen wird, was wofür du vorher eigentlich vielleicht gar nicht kämpfen musstest. Und jetzt musst du es halt vielleicht doch tun und deswegen lieber zurück zu dem, wie es war, zu einer Welt, in der eben Frauen keine Rechte hatten und auf ihren Ehemann angewiesen waren und der Mann so das Oberhaupt war. Also es ist einmal für die betroffenen Frauen an sich gefährlich, es ist aber auch ein Angriff irgendwie auf unsere gleichberechtigte Gesellschaftsordnung. Und letzten Endes ist es auch, kann es auch gefährlich sein für die Jungs und die jungen Männer, die diesen Content angucken, die in einer wichtigen Phase ihrer Identitätsentwicklung stecken. Wir haben vorhin drüber gesprochen. Das ist ein entscheidendes Alter irgendwie, wo du rausfinden möchtest, wer bin ich, wie möchte ich sein, und die langfristig von diesem Content auch nicht profitieren können, weil natürlich psychische Gesundheit in der Manosphäre keine Rolle spielt. Das wird da totgeschwiegen. Also da, als echter Mann sprichst du nicht über deine Gefühle. Als echter Mann darfst du keine Schwäche zeigen. Was macht es denn mit Jugendlichen, die aber halt echte Sorgen und Ängste und Unsicherheiten haben und jetzt hier lernen, was sie sowieso schon intrinsisch irgendwie durch ihre Sozialisation verinnerlicht haben und jetzt nochmal hier bestätigt kommen, nee, sei ein echter Mann, reiß dich zusammen, teil deine Sorgen mit niemandem, du wirst dann als schwach wahrgenommen.
Ja, das ist ja auch keine Auseinandersetzung eigentlich mit den Themen, die man hat, sondern eher so ein Fluchtverdrängungsgedanke, der da eigentlich so ein bisschen eine Rolle spielt, ne? Also eine Scheinsicherheit wird eigentlich aufgebaut, indem man sich in so ganz klare Gedankenmodelle vermeintlich flüchten soll. Ne? Ja. Und das ist auch wieder ja so ein bisschen typisch auch für generell Krisenphasen, wo wir, ich glaube, wir können sagen, das haben wir aktuell auch, eine Phase von multiplen Krisen, die auch gerade junge Menschen erleben, Klimawandel, politisch was um uns herum abgeht.
Die Auswirkungen von Corona noch immer.
Die Auswirkungen von Corona etc. pp. Und gerade dann verfangen natürlich genau solche einfachen Weltdeutungen, die dir sehr kategorial irgendwie ein Schema geben, du musst einfach nur so sein, dann hast du die Lösung.
Ja,
so,
ja, ja. Ne? Das ist ja auch genau das Gleiche, warum der ganze rechte Content so gut funktioniert, weil es eben ganz einfache Lösungen bietet für komplexere Probleme und
Verschwörungstheorien genau dasselbe. Ne? Also das finde ich auch spannend, dass man sieht, hier geht es eigentlich um Bedürfnisse, soziale und psychologische Bedürfniskonstellationen. Und da braucht es Antworten. Nur das ist eigentlich die falsche Antwort. So, ne? Also das ist genau der Punkt.
Ja, ja. Und das ist wirklich eine Riesenparallele zu dem rechtsextremen oder rechten Content, den wir uns in der letzten Folge angeguckt haben. Und der verfolgt ja auch irgendwie ein ähnliches Ziel. Also was ich vorhin schon meinte, dieser Manosphere-Content, und wir haben es bei Maximilian Krah gesehen, ist ganz eng verknüpft mit eben Interessen der politischen Rechten und hat es gibt einfach so viele Überschneidungen, auch bei Themen, wo du es zuerst nicht so merkst. Und wir hatten ja auch über zum Beispiel rechte Codes gesprochen in der letzten Folge. Und wenn du es nicht weißt, dann siehst du da den Zusammenhang nicht. Aber auch jetzt in der Manosphere gibt es dann Videos, wo du dich zum Training irgendwie treffen sollst. Und dann gehen alle kollektiv zusammen trainieren um 4.44 Uhr morgens. So. Und 444 ist ein rechtsextremer Code, steht für den vierten Buchstaben im Alphabet, DDD für Deutschland, den Deutschen. Und das sind so, das ist kein Zufall. Es sind einfach viele Verknüpfungen da. Und auch wenn die auf den ersten Blick vielleicht nicht so auffallen, in manchen Videos sieht man sie auch auf den ersten Blick, aber es ist ganz eng miteinander verwoben. Was ganz interessant ist eigentlich.
Also, ja, auch erschreckend. Erschreckend interessant.
Ja, total.
Jetzt haben wir ja, über diverse Dinge schon gesprochen und eigentlich haben wir ja den Eindruck, jetzt zumindest wir, wenn wir uns entsprechende Inhalte eben anschauen, wie kann man das gut finden? Wie kann das eigentlich bei einem verfangen? Ja. Wie kann das etwas bei mir positiv beantworten auf ein Entwicklungsbedürfnis, was ich habe und so weiter? Mhm. Warum kommt dieser Content aber gerade bei jungen Menschen offenbar, und man sieht es ja an Followerzahlen und Abrufzahlen von entsprechenden Kanälen, so unheimlich gut an? Was könnten da Erklärungen sein?
Das ist so die Frage, ne? Aber wir hatten in einer der letzten Folgen auch bezogen, ich mache die ganze Zeit Querverweise zu der Folge zu Recht und Content, aber es gibt auch einfach so viele.
Eben.
Wir hatten darüber geredet, über den Faktor Einsamkeit bei jungen Menschen generell. Und ich würde mir jetzt gerne nochmal anschauen, den Faktor Einsamkeit bei jungen Männern und bei Jugendlichen, bei Jungs, bei männlichen Jugendlichen. Der ist nämlich... Die Einsamkeit dort ist noch mal stärker ausgeprägt als zum Beispiel bei jungen Frauen. Man spricht auch, ist ein bisschen jetzt auch so, vielleicht ein bisschen
zugespitzt, ne?
Ja,
vielleicht ein bisschen.
Ich weiß gerade nicht, ob man diesen Begriff, ob der so, ich weiß gerade nicht, wie wissenschaftlich dieser Begriff ist, aber so kulturell vielleicht vielen Begriff ist Male Loneliness Epidemic, also eben eine Einsamkeitskrise oder Einsamkeitsepidemie unter Männern. Und da gibt es aber sehr viele Studien und Untersuchungen zu, die tatsächlich sagen, ja, das ist so, Männer fühlen sich vor allem in westlichen Ländern einsam mehr als Frauen, leiden zunehmend unter Einsamkeit, unter sozialer Isolation und haben fehlende enge Beziehungen. Und da geht natürlich so ein Content voll rein. Und ich habe ganz interessant von der TU
Dresden, glaube ich.
TU Dresden, genau. Von der TU Dresden sehr interessanten Artikel dazu gefunden, der das nochmal so zusammengefasst hat von verschiedenen Studien, was da die Ursachen für sind, dass eben junge Männer so einsam sind. Und die haben eben rausgefunden in diesen Studien, dass Männer seltener enge emotionale Freundschaften haben als Frauen und seltener ein Netz aus engen Freundschaften haben. Und Sorgen und Gefühle, wenn sie besprochen werden, dann meistens eben nur mit einer Person, nämlich mit der Partnerin. Also in diesem Kontext ist es dann gesellschaftlich irgendwie okay vielleicht dann noch, wenn du in einer festen Beziehung bist oder verheiratet bist oder so, mit deiner Partnerin, mit deiner Frau darüber zu sprechen. Aber, und das geht so ein bisschen in das, was wir vorhin hatten, mit eben, wie sieht echte Männlichkeit aus, und ein echter Mann muss irgendwie stark sein und darf keine Gefühle zeigen. Außerhalb von dieser dann heteronormativen Beziehung fehlt es vielen Männern anscheinend an Beziehungen, in denen sie eben über Emotionen sprechen können, über Sorgen, über Ängste sprechen können. Das heißt, wenn ich nicht diese Beziehung habe, die mir diesen emotionalen Halt gibt, dann fehlt mir da enorm was. Und auch in einer Beziehung, muss man mal dazu sagen, wenn deine Partnerin die einzige Person ist, mit der du irgendwie über Sorgen sprechen kannst, dann ist das auch eine enorme emotionale Last, die auf dieser einen Person, bei dieser einen Person liegt. Und wenn dann eine Beziehung zum Beispiel zu Ende geht, dann entsteht da eine Riesenleere. Also das ist dann nicht nur eine Beziehung, die dir irgendwie Schluss machen ist immer schlimm. Also wenn eine Beziehung zu Ende geht, ist es immer ein schlimmer Verlust so für einen. Aber, oder kann ein schlimmer Verlust sein, aber wenn dir dann auch noch die einzige Person fehlt, mit der du sprechen konntest, dann, ja, dann kann es wirklich auch gefährlich für dich selbst werden, wenn du keinen Ausweg irgendwie kennst. Und es ist auch tatsächlich so, dass das Suizidrisiko bei Männern deutlich höher ist als bei Frauen. Einmal aus dem Aspekt heraus, aber auch, und das hat auch was mit Erwartungen an so eine männliche Rolle zu tun, Männer sich sehr viel seltener professionelle Hilfe holen, wenn sie psychische Probleme zum Beispiel haben, wenn sie depressiv sind oder Suizidgedanken haben. Und das ist traurig. Also das zeigt auch nochmal so, dass von eben diesen traditionellen Rollenbildern und zu diesem starken Männlichkeitsideal, dass da am Ende keiner von profitiert und auch die Männer darunter leiden.
Ja, und wir hatten ja eingangs eigentlich darüber gesprochen, dass diese Identitätsfrage natürlich in Zeiten, wo man jung ist, in der Pubertät zum Beispiel ist, ja eine ganz, ganz zentrale ist. Nur damit ist sie nicht beendet. Und das ist für mich auch immer noch mal so deutlich geworden, wenn ich mich selbst so beobachtet habe, so auch in den letzten Jahren. Diese Frage begleitet einen weiterhin. Also auch da ist man weiterhin immer mit dieser Herausforderung konfrontiert. Was bedeutet jetzt für mich Männlichkeit und die Ausübung dieser Geschlechtszugehörigkeit? Wie zeige ich das? Und ich kann da auch ganz ehrlich sagen, dass ich zum Beispiel ja auch irgendwann, wie man hier sieht, mir habe lange Haare wachsen lassen, weil das kam über mein Musikfäbel, den ich habe. Und ich fand das dann schon immer gut. Und ein Stück weit habe ich da aber auch sofort gemerkt, oh, ich breche da aus einem Muster raus, was eben auch nicht mit diesem klassischen Männlichkeitsbild irgendwie althergebracht übereinander zu bekommen war. Und ich habe mir auch wirklich viele negative Kommentare anhören müssen, die meine Geschlechtszugehörigkeit, meine Männlichkeit drastisch in Frage gestellt haben, sowohl von Mitmännern sozusagen, aber auch eben von der Frauenseite. Und ich finde, das zeigt auch nochmal gut, erstmal ist dieses Thema der Identitätsfindung immer notorisch ein schwieriges, was einen das ganze Leben eigentlich begleitet. Und dass man teilweise auch immer in die Situation eben reinkommt, dass man dann, ich sag jetzt mal, ausbrechen muss, in Anführungsstrichen Widerstand üben muss. Aber das ist schwer, das muss man aushalten können, das muss man ertragen. Und das ist ein Stück weit ja bei diesen Männlichkeitsvorbildern, wo eine ganz, ganz krasse Schablone dir vorgegeben wird, das wird dir als Stärke verkauft, aber vermeint, es ist ja eigentlich eine Schwäche. Ja? Du umgehst genau diesen Kampf, mal zu sagen, okay, ich breche hier aus, ich erfülle nicht irgendwie etwas, was mir aufgetragen wird von einer Gesellschaft, sondern ne, ich mache das jetzt und ich mache das auch mal gegen Widerstände und ich höre mir auch die Kommentare an und wenn das Menschen nicht passt, ich mache es trotzdem, weil das bin ich, das will ich sein. Und das ist auch so ein Ding, wie kriegt man das auch vielleicht möglichst früh vermittelt?
Gerade mit so Äußerlichkeiten, wie jetzt zum Beispiel Haare. Das ist ja so eine der größten, also Haare sind ja auch immer total politisch aufgeladen oder irgendwie gesellschaftlich aufgeladen. Da, und das ist so, das ist halt was du nicht übersehen kannst. Damit, wenn du da aus einer Rollenerwartung ausbrichst, dann provozierst du ja dieses Rollenverständnis. Also du bist eine Provokation dagegen. Und niemand kann es ignorieren oder irgendwie versuchen wegzuschauen oder so. Also das ist ja was du so sehr stark nach außen zeigst. Und ja, es braucht, gerade sowas braucht eigentlich Stärke, wie du es so schön gesagt hast. Obwohl ich das gerade mit den Haaren auch so lustig finde, wenn wir an den Alpha-Löwen denken mit seiner Mähne. Also, eigentlich ja ganz absurd, ne? Und auch, dass sich solche Männlichkeitsbilder, also, oder Geschlechtsbilder, Geschlechteridentitäten und Zuschreibungen, dass sich das ja auch so wandelt im Laufe der Zeit. Also das ist jetzt eigentlich ja auch nur jetzt gerade so ein kurzer Ausschnitt aus der Geschichte ist, in der halt eben dann lange Haare eher was Weibliches ist und kurze Haare männlich und rosane Mädchenfarbe und blaue Jungenfarbe und so. Also das sind ja auch Dinge, die noch vor 100, 200 Jahren, also noch gar nicht lange her, ganz anders waren. Also das zum Beispiel, ich glaube, das ist so dieses bekannteste Beispiel mit jetzt rosa zum Beispiel, war früher die Farbe, in der die jungen Nachkommen, die Jungs der Königsfamilie gesteckt wurden. Also weil das eben dann eine Farbe war, wie das kleine Rot, was mit Macht assoziiert wurde. Und jetzt ist es so diese Mädchenfarbe und wird abgewertet, weil es eben was Weibliches ist. Das ist ja auch was total konstruiert ist. Also das hat ja nichts mit irgendwelchen biologischen Gegebenheiten zu tun, wie es eben in diesem Content immer so dargestellt wird. Und natürlich gibt's da kein richtig oder kein falsch.
Definitiv, ist alles im Wandel, aber eben dieses auch sich gegen ein dominantes oder vermeintlich dominantes Modell so individuell aufzulehnen und dann eben mal auszubrechen, das erfordert unheimlich Mut. Ja. Aber da muss ich auch sagen, das kam bei mir auch erst über die Zeit. Und das ist eben die Frage, inwiefern auch man sowas schon in jüngeren Jahren im Prinzip motivieren kann oder sensibilisieren dafür kann, indem man eben Role Models, Vorbilder zeigt, die das vorleben, die eben aus diesen Schablonen ausbrechen. Und mir hat das auch unheimlich geholfen, dann diesen Perspektivwechsel, weil den habe ich am Anfang eben auch nicht gemacht. Also ich habe damals auch auf Menschen anders geschaut, die eben krass von diesen klassischen Stereotypen abgewichen sind. Und wenn dann jemand, ich sag jetzt mal doof, kurze blaue Haare als Frau hatte, dann hatte ich am Anfang, also habe ich am Ende sozusagen jetzt viel, viel mehr Respekt dafür, weil ich mir denke, da bricht jemand dermaßen aus. Der fällt auf. Er bricht mit diesen einfachen Schablonen, die dir das Leben ja leider Gottes eben auch oft einfacher machen, das Zusammenleben. Er setzt sich blöden Kommentaren aus, den Erwartungen anderer. Was zeigt das eigentlich? Das ist letztendlich Stärke, das ist nicht Schwäche. So. Und vielleicht auch von der Perspektive aus, wenn man da auf das Thema schaut, muss man diesen Stärkebegriff, der da propagiert wird, der starke Mann, den muss man sowas von stark relativieren im wahrsten Sinne des Wortes, weil das spricht eigentlich was ganz anderes. Das spricht Verunsicherung, Haltlosigkeit, Schwäche, wobei dieser Begriff, ich mag den sowieso nicht, aber etwas, da will jemand sich krampfhaft an etwas aufhängen, sich spüren und Sicherheit gewinnen.
Ja. Wie stark kann eine Männlichkeit sein, wenn sie durch so simple Sachen wie zum Beispiel ein äußeres Erscheinungsbild oder so schon zusammenbrechen kann?
So 100%, hast du perfekt zusammengefasst. Aber ich sag's auch ganz selbstkritisch, ich habe damals auch mal eine Zeit lang so gedacht, weil ich genauso verunsichert war. Und das war für mich ein Prozess, da auch sich zu emanzipieren im wahrsten Sinne des Wortes und zu merken, ich will mich da nicht entsprechenden einfachen Schablonen, die dann auch noch potenziell eben die Abwertung eines anderen Geschlechts bedingen, unterordnen. Und ich glaube, das mitzugeben und auch zu erschwimmen, wie kann man das unterbringen in Schule, im Bildungssystem, ist eine herausfordernde, aber eine wichtige Aufgabe.
Aber du sagst, es ist so wichtig, die Rolle auch von Vorbildern, die einfach dir was anderes zeigen als das, was irgendwie als Norm gilt.
Und trotzdem ist es ja so, dass ein Stück weit diese, ich sag jetzt mal, Rollensegmente, die einem da mitgegeben werden, ja auch so eine Scheinsicherheit, wir haben es gerade gesprochen, geben und auch so eine Illusion von Selbstwirksamkeit. Also man erreicht etwas, man verbessert oder man meint etwas in seinem Leben verbessern zu können. Das heißt, es gibt ja auch gewisse positive Effekte, zum Beispiel jetzt durch Training, dass man natürlich dann logischerweise auch vielleicht an Selbstbewusstsein gewinnt, ein selbstsicheres Auftreten hat und da sich jetzt erstmal in dem ersten Moment ja auch, was Positives eben einstellen kann oder Abkehr von Drogen, das wird ja auch häufig so in Dokus eben berichtet, dass es durchaus solche Vitas gibt, wo das im ersten Moment erstmal positive Effekte zeitigt.
Ja. Ne? Wir hatten ja auch vorhin bei den Videos, die ich dir mitgebracht hatte, das eine Video uns angeguckt, wo es darum ging, wie komme ich aus meinem emotionalen Loch raus, auch wenn sie es so nicht formulieren würden, nachdem meine Partnerin mich verlassen hat. Und ja, wenn du da so Tipps dabei hast, wie reiß dich zusammen, so blöd gesagt, aber steh morgens auf, geh trainieren, geh erstmal laufen, ja, das hat positive Effekte auf meine Psyche und auch auf meinen Körper, wenn ich regelmäßig mich bewege, zum Beispiel, wenn ich Sport mache. Das ist ja keine, das ist ja per se überhaupt nichts Schlechtes. Aber dann eben der zweite Tipp im Video schon war, isolier dich eine Woche lang und konzentriere dich nur auf dich selbst. Und was dahinter steckt, wahrscheinlich ist so ein bisschen so dieses, ja, beschäftige dich mit dir und mal deinen Gedanken, schau mal in dein Inneres. Aber auch so drücken sie es nicht aus. Sondern eher isolier dich. Ja. Und das ist
verschärft total das
Problem. Und damit füttert sich diese Nische ja auch selbst. Also wenn alle Jungs und jungen Männer, die irgendwie so Unsicherheiten haben und die das Gefühl haben, sie haben keinen Erfolg im Leben, wenn die durch diese Tipps total erfolgreich werden würden, dann würden die sich ja ihre eigene, Zielgruppe abschaffen. Dieser Content funktioniert ja vor allem auch, weil er gerade nicht funktioniert, weil die Leute dabei bleiben, weil sie im Zweifel Geld ausgeben für irgendein, ich weiß nicht, was da jetzt war in dem Video, aber irgendein Alpha Buch, was dir
dann... Ja, genau, das war's.
Irgendein E-Book, was dir dann...
Alpha-Buch Nummer 4.
Was dir dann beibringt, was du noch alles... Wo du noch überall an dir arbeiten musst. Und es hat auch sowas total... Sowas total Neoliberales. So dieses... Du bist für dich selbst und deine eigenen Probleme verantwortlich. Und niemand anderes unterstützt dich. Also du bist nur auf dich ganz alleine gestellt. Und wenn du es selbst nicht hinkriegst, irgendwie dich da rauszuholen und dich mal so richtig zusammenzureißen und erfolgreich zu werden und den Fokus nur auf dich zu legen, niemand anderes wird dir helfen. Also das sind ja Dinge, die die auch tatsächlich in diesen Videos so aussprechen. Du bist alleine, nobody gives a shit. Jetzt hör dir das mal in deinem Algorithmus mehrere Stunden am Tag an, dann glaubst du das auch irgendwann. Und dann haben wir sowieso hier schon die Ergebnisse dieser Studien zur Male Loneliness Epidemic, dass junge Männer sich immer einsamer fühlen.
Ja.
Also es ist
wie so ein sich selbst verfluchtendes System, ne? Das ist, ja.
Und es ist traurig. Also man kann sehr viel sich echauffieren und aufregen und auch zu Recht entsetzt sein über den Content, der gepostet wird und über diese erwachsenen Influencer, diese Männer, die Macht haben irgendwie, auch durch ihre Reichweite oder dann durch finanzielle Ressourcen, die da so ein Mist propagieren. Aber gleichzeitig kann es einem eigentlich wirklich nur leid tun für diejenigen, die da am anderen Ende stehen und sich diesen Content angucken und das internalisieren und glauben, sie müssen so sein in einer Phase der Identitätsfindung. Also es ist ja auch enorm anstrengend, wenn du jetzt dich so im Endeffekt so verbiegen musst, so viel tun musst, damit du irgendwie die beste Version deiner selbst wirst.
Ja, und vor allen Dingen, es führt dich ja auch eigentlich von der eigenen Identität ein Stück weit weg, weil es wird dir ja es geht ja nicht um das Individuelle, sondern es geht darum, dir eine Schablone zu geben und dich in sie zu pressen mit dieser Botschaft, das wird all deine Probleme lösen. Also das ist ja auch eigentlich, es ist ja nicht, dass dir mehrere Identitätsangebote gegeben werden, sondern es ist ein Modell. Und das wird als das Allheilmittel für all deine Probleme ausgegeben. Und wie ich vorhin schon meinte, also ich glaube, gerade eben in Krisenzeiten verfängt sowas ultra. Also wenn es um Unsicherheiten geht, die sind beim Erwachsenwerden sowieso schon da und dann die Welt um einen herum auch schon, sagen wir mal, auf unsicheren Beinen steht, dann wird sowas natürlich noch potenziert und es gewinnt eigentlich an Attraktivität. So. Und dann ist eben die Frage, wie kann man...
Was kann einem Orientierung geben?
Genau.
Auch? Und also das ist auch genau so ein Punkt, wo ich den Eindruck habe zumindest, es fehlt total an Alternativen. Also was du gerade meintest, es gibt dieses eine... Männlichkeitsideal, was dann da propagiert wird, aber was gibt es denn für andere Vorbilder vielleicht, an denen man sich orientieren kann? Zugegebenerweise bin ich da auch jetzt gerade nicht tief drin. Vielleicht gibt es die und die haben keine Reichweite oder so, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, da ist ein Bedürfnis und da sind Sorgen und Unsicherheiten da. Und wer hat es mal wieder als erstes erkannt? Ja. So, also das ist genau das Gleiche wie beim rechten Content. Das ist
ja,
wirklich.
Da schließt sich der Kreis, ja.
Man würde sich so wünschen, dass auch aus anderen Richtungen und mit anderen Hintergründen und Perspektiven Menschen ein Angebot machen irgendwie. Und ich habe so das Gefühl, das gibt es dann im Kleinen, das gibt es vielleicht in der sozialen Arbeit, es gibt vielleicht irgendwelche auch wirklich tollen Workshop-Angebote zum Beispiel zum Thema Identität, zum Thema Männlichkeit. Es gibt geschlechtsspezifische soziale Arbeit, wo es wirklich tolle Angebote gibt. Aber das ist noch nicht in der breiten Masse angekommen. Also das ist dann in meiner Wahrnehmung zumindest sehr spezifisch an einzelnen Orten, aber nicht mit der Reichweite, nicht so, dass es mithalten könnte mit dem, was eben auf TikTok zum Beispiel passiert.
Ja, und auch, ich finde es auch spannend, also wenn ich richtig liege, ich bin da jetzt auch nicht tief drin, aber es gibt andere Konzepte, sowas wie fürsorgliche nennt man es auch, oder nachhaltige Männlichkeit, die im Endeffekt ja sowas wie Männlichkeit 2.0, also wir erfinden etwas anderes, ein Modell, was irgendwie eine gute Alternative ist, das an die Stelle treten kann.
Ja.
Und da kann man ja eben auch ganz, also ist es das, ist das der Weg, oder ist es nicht quasi auch so ein bisschen überhaupt zu versuchen, das aufzulösen, in Geschlechtern zu denken und dass Geschlechter so ein hardcore wichtiges Identitätskriterium sind. So. Und das, ich glaube, das kann man auch sehr, sehr lange darüber diskutieren. Ich persönlich komme immer auf den Punkt zurück, wie gerade, ich glaube, wenn es krisenhaft erlebte Situationen gibt, das erleben wir dann eben auch bei anderen Fällen, wie zum Beispiel Nationalismus, da haben wir auch eine Rückkehr dieses Nationalismus. Warum? Weil auch das wieder eine einfache Schablone ist, in Nationen zu denken und in einem Volksgedanken zu denken, wie auch immer. Und ich finde, das spiegelt sich da. Das ist 1:1 genau dasselbe. Und deswegen ist halt das Schwierige ist, wenn du Modelle zulassen willst, die fragmentarisch sind, die, wo du differenzieren musst und du kannst so sein und du kannst so sein. Naja, das ist genau das, was viel, viel schwieriger ist, dass es verfängt, dass es wirklich attraktiv ist, weil es verunsichert ein Stück weit
total.
Auch.
Ne? Es sind immer diese Extreme, die so ziehen und die dich so...
So ist es leider.
Ja, die dich so auf eine einfache Art ansprechen und leicht erscheinen, wie eine einfache Lösung erscheinen. Und das ist natürlich, wenn du das Gefühl hast, das ist das eine Extrem auf der einen Seite und ich muss eben ein Alpha-Mann sein und ich muss diese ganzen bestimmten Eigenschaften in mir vereinen und darf keine Schwäche zeigen, darf nicht emotional sein. Und das ist hier auf der einen Seite, das ist das Ideal. Dann habe ich ja auch auf der anderen Seite ein Bild von eben einem, auch ein extremes Bild. Also ich sehe, da sind dann ja keine Abstufungen irgendwie, die ich sehe, sondern ich bin entweder dieser Alpha-Mann oder ich bin halt ein total verweichlichter, verweichlichter Loser. So. Also das, und das klingt jetzt, also ich will das gar nicht so abwertend meinen, aber das, dass man halt so das Gefühl hat, ich muss mich entscheiden zwischen zwei Extremen. Aber das muss ich ja nicht. Und ich muss auch nicht aufhören, trainieren zu gehen oder so, um trotzdem respektvoll mich mit meinen Mitmenschen unterhalten zu können. Also so, ich darf ja trotzdem den Dingen nachgehen, die mir Spaß machen oder wo ich das Gefühl habe, das stärkt mich in meiner Identität. Und wenn das typisch männliche oder dann bei auch Mädchen typisch weibliche Eigenschaften sind, ist das überhaupt nichts Verwerfliches. Du musst dich aber du musst nicht das Gefühl haben, dich an einem Ende des Extrems einzuordnen. Und da ist aber natürlich Social Media auch vielleicht so ein bisschen ein Katalysator für diese, zumindest für so eine Wahrnehmung von Extremen, dass man Gefühl hat, es gibt halt Typ A, Typ B und Typ C und irgendwo da muss man sich zugehörig fühlen.
Ja.
Ja.
Das ist sicherlich auch die technische Komponente dahinter, ne? Die das Ganze verstärkt auch nochmal.
Ja, ja. Und du meintest das vorhin so schön, können wir nicht irgendwie diese ganzen Geschlechtsidentitäten so aufbrechen müssen? Warum spielt es überhaupt so eine große Rolle, diese Geschlechtsidentität? Und da habe ich auch gedacht, es wäre so schön, wir sind so weit davon weg, es wäre so schön, wenn das Platz hätte im Regelunterricht. Einfach einen Raum zu schaffen, um über Identität generell irgendwie zu sprechen und da auch ganz sensibel da dran zu gehen. Aber ich weiß, dass Lehrkräfte und generell pädagogische Fachkräfte, also auch ich wäre jetzt dafür nicht ausgebildet. Das sind ganz spezielles Wissen, was du dazu brauchst und eine ganz feinfühlige Art, dieses Thema anzugehen. Einfach weil das Thema Identität und vor allem Geschlechtsidentität ja auch ein sehr intimes Thema ist. Das heißt, ich kann jetzt nicht mich hier hinstellen und sagen, bitte mach doch was zu Geschlechtsidentität im Sozialkundeunterricht. Also grob, man kann da gesellschaftlich drüber sprechen, aber gerade was so die eigene Geschlechtsentwicklung, Identitätsentwicklung angeht, brauchst du ein sensibleres Herangehen. Aber das wäre zum Beispiel was, wo ich denke, das wäre wünschenswert, wenn das Teil des Lehramtsstudiums wäre, dass ich da wirklich sensibilisiert für bin als Fachkraft, weil es ist ein allgegenwärtiges Thema. Es ist auch nicht an irgendwie die heutige Zeit oder so gebunden, sondern es ist ein zeitloses Thema, was jeder Mensch durchläuft in seiner Entwicklung. Und es wäre schön, wenn in der Schule irgendwie der Raum dafür da wäre, da zu sprechen und sich über Sorgen auszutauschen, über Unsicherheiten und einfach zu spüren, ich bin nicht alleine mit meinen Problemen. Aber ja, da, wo wir heute sind an Schulen, mit den Möglichkeiten, die wir haben, sehe ich das gerade noch nicht als realistisch. Und es gibt eben ganz tolle Workshop-Angebote, zum Beispiel dann von externen pädagogischen Fachkräften, die kommen und dann ein Angebot an der Schule machen. Aber es ist halt auch so ein bisschen Tropfen auf einen heißen Stein.
Aber jetzt sind wir ja eigentlich bei dem Punkt schon, ne? Was können wir tun, ne? um da entgegenzuwirken, auch diesen Geschlechterklischees. So nach meinem Empfinden, das muss ja ultra früh auch eigentlich stattfinden, ja. Schon eigentlich in der Kita, ne? Weil da es ja schon losgeht, eben in diesen zwei Geschlechtskategorien, sag ich mal, zu denken, ja. Und eben in Klischees zu denken, sie aufzubauen. Ist auch ultra voraussetzungsreich, ne?
Ja, total. Und es gibt dort, es gibt einfach auch Unterschiede schon im Kita-Alter in der Entwicklung von Jungen und Mädchen. Also einmal gibt es diese Unterschiede, dass Kinder so, ich meine, es war so ab dem dritten Lebensjahr, auf einmal selbst in diesen Geschlechterkategorien denken, sich einem Geschlecht zuordnen. Da beginnt dann meistens auch schon ganz früh so die Abwertung von allem, was weiblich konnotiert ist. Also, dass dann Jungs die Farbe rosa blöd finden und nicht mehr mit Puppen spielen wollen. Es gibt es in die andere Richtung auch, aber weniger, weil eben die männlich konnotierten Eigenschaften aufgewertet werden. Also ein Mädchen, was dann vielleicht mit Autos spielt oder so, ist noch, jetzt so ganz polemisch gesagt, ist da noch akzeptabler als ein Junge, der mit Puppen spielt. Aber das beginnt eben schon im Kita-Alter und das ist nicht irgendwas Naturgegebenes, was Kinder ab dem dritten Lebensjahr irgendwie in ihren Gehirnen entwickeln, dass sie auf einmal sich nur noch typisch weiblich oder typisch männlichen Dingen widmen möchten, sondern das ist sozialisiertes, anerzogenes Verhalten. Und gleichzeitig ist es auch so, dass Jungs, dass zwar später im Erwachsenenleben immer noch Männer in unserer Gesellschaft privilegierter sind als Frauen, häufiger in Führungspositionen landen, höhere Gehälter haben, höhere Einstiegsgehälter auch haben und eher noch bevorzugt werden von unserem aktuellen System, dass aber in der Bildung die Frauen aufgeholt haben und die Mädchen und sogar überholt haben. Und dass im Schulsystem so die Jungs die neuen Bildungsverlierer sind. Und man kann nicht das eine gegen das andere aufwägen. Also man kann, natürlich sind dann später im Erwachsenenalter ist es wieder andersrum, aber das macht es nicht besser.
Macht's
nicht
besser. Ja, genau.
Dass es eben diese Unterschiede gibt, schon im Kita, Grundschul und auch im weiterführenden Schulalter dann. Und da spielt einfach auch eine große Rolle, mit welchen Rollenerwartungen denn auch so die Fachkräfte unterbewusst reingehen in die pädagogische Arbeit. Und ich fand ganz interessant, es gab eine nicht repräsentative Umfrage, aber trotzdem sehr interessant, mit 101 teilnehmenden Lehrkräften. Und da wurde die folgende Situation beschrieben: while packing up after class in seventh grade, also nachdem die Stunde in der siebten Klasse zu Ende war, you observe some students making an appointment to study together. also du als Lehrkraft beobachtest, wie ein paar Schülerinnen und Schüler sich zum Lernen verabredet. Und dann, Lucas would like to join the learning group. The other students tell him that he can't join. In der einen Hälfte des Szenarios. Und die andere Hälfte der Teilnehmenden hat bekommen, Julia would like to join the learning group. The other students tell her that she can't join. Also einmal war es eben ein männlicher Vorname und einmal ein weiblicher Vorname für das Kind, was ausgeschlossen wurde hier in dieser Situation. Und tatsächlich zeichnete sich da ab, dass mehr Lehrkräfte angaben, in dieser Situation zugunsten des ausgeschlossenen Kindes zu handeln, statt dass sie nur passiv bleiben, wenn das Kind weiblich war. Also dass Lehrkräfte, wenn Julia ausgeschlossen wurde, eher sagen, ja, sie würden irgendwie ins Handeln kommen, ob sie, also wie genau sie dann handeln würden, ist jetzt hier nicht erfasst, aber dass sie ein Gespräch mit dem Kind suchen oder ein Gespräch mit den anderen Kindern suchen oder irgendwie intervenieren. Die Wahrscheinlichkeit war höher, wenn es eben ein Mädchen war, was ausgeschlossen wurde, als wenn es ein Junge war. Und daraus lässt sich halt auch schon so ein bisschen ableiten, also wir alle haben diese Geschlechterklischees in uns drin, ob wir wollen oder nicht, wir sind so sozialisiert worden. Ja, aber dass halt den Jungs eher zugesprochen wird, dass sie ein bisschen tougher sind, ein bisschen widerstandsfähiger, nicht so schutzbedürftig. Und es geht hier um Kinder aus der 7. Klasse. Also, wie gesagt, das ist keine repräsentative Umfrage gewesen, aber sie zeigt so eine Tendenz. Und ich finde das ein ganz schönes Beispiel, dazu anzuregen, uns alle selbst so zu hinterfragen, gerade in der pädagogischen Arbeit, gerade wenn wir mit Jugendlichen zusammenarbeiten, welche Rollenklischees trage ich denn in mir und wie beeinflussen die meinen Umgang oder mein Handeln im pädagogischen Alltag?
Ja, absolut. Ich denke auch gerade daran, also wenn man sich ja teilweise so entsprechende Workshops anschaut, auch die in Schule stattfinden, finde ich das immer methodisch halt interessant, wenn man Kinder befragt eben, ja, was ist denn, was heißt denn für dich männlich, assoziier mal. So, und dann kommen bestimmte Begrifflichkeiten, weiblich auch. Eigentlich ist es zu kurz gesprungen, weil genau das müsste die Lehrkraft eigentlich auch tun, weil das ist, genau das spielt bei uns allen, unabhängig vom Alter, eine Riesenrolle. Vieles ist internalisiert, es ist immer noch, sagen wir mal, Teile, Relikte dieses alten, klassischen Männlichkeitsverständnis und auch Weiblichkeitsverständnis drin. Und da müssen wir uns alle eigentlich wirklich hinterfragen und uns bewusst werden, was sind das eigentlich für Erwartungshaltungen, die wir da aufgebaut haben, um sie überhaupt dann in etwas Neues kanalisieren zu können.
Ja, ne? Ja, total. Und es hat halt Auswirkungen am Ende, wenn das schon im Kita-Alter anfängt, in der Grundschule weitergeht und in der weiterführenden Schule dann auch, dass eben immer weniger Jungs oder insgesamt die Gruppe derjenigen, die keinen Schulabschluss schaffen, die Schule abbrechen, die schlechte Noten haben, die keinen höheren Bildungsabschluss erlangen, wenn das immer mehr Jungs sind und die Mädchen, die da so abhängen, was schön ist, es ist gut für die Mädchen, also das ist jetzt nicht das, was ich hier impliziere, sondern dass es einfach reale Folgen hat und man sich angucken muss, wo ist denn da die Wurzel des Problems, warum sind denn die Jungs auf einmal so, also auf einmal ist es eine Entwicklung, aber warum sind die Jungs denn so schlecht in der Schule, warum werden sie abgehängt und welchen Faktor spielt da eben so eine soziale Komponente? Und da möchte ich noch ein Zitat kurz vorlesen von Jan-Martin Viader, der ist Wissenschafts- und Bildungsjournalist, hat auch für das Bildungsressort der Zeit lange geschrieben und der schreibt auf seinem Blog, wer ohne Abschluss und Ausbildung bleibt, wer sich als Hilfsarbeiter durchschlagen muss oder ohne Job bleibt, bei dem leidet das Selbstwertgefühl. An der Stelle droht der Bildungsabstieg der Männer zum gesellschaftlichen Problem zu werden. Denn junge Männer neigen, statistisch gesehen, viel häufiger zu Gewalt, um das umso mehr, je schlechter sie sozial gestellt sind. Und da schließt sich der Kreis wieder so zu den Videos, die wir uns am Anfang angeguckt haben. Und verdeutlicht einfach nochmal so sehr, wie das zum Problem auch für eine ganze Gesellschaft werden kann.
Wir haben ja jetzt eigentlich die ganze Zeit über festgestellt, dass das ein Thema ist, was die gesamte Gesellschaft betrifft, was die gesamte Gesellschaft angeht, wo es auch keine klassische Täter-Opfer-Erzählung braucht, weil die hilft nicht. Gleichzeitig heißt das aber auch, sagen wir mal, die Lösung ist nicht nur darin zu suchen, dass sich jetzt einzelne Personengruppen irgendwie ändern, sondern wir müssen ja an unterschiedlichen Ebenen ansetzen, sowohl in der Politik als auch in der Gesellschaft, eben im Allgemeinen, aber eben auch, was jetzt Social-Media-Plattformen angeht, denn darüber läuft ja letztendlich die ganze Verbreitung und auch ja die Streuung dieses Contents, wo wir heute besprochen haben, der unheimlich erfolgreich eben ist. Wie kann das aussehen, gerade was jetzt eben die Social-Media-Plattform angeht, und welche Rolle spielt diese algorithmische Ausspielung dabei?
Ja, die Rolle des Algorithmus, das ist so die Frage, die irgendwie bei jedem Thema so eine große Rolle spielt, einfach weil die Algorithmen irgendwo auch sehr undurchschaubar sind. Es ist tatsächlich so, dass es speziell zu diesem Thema der Manosphere eine Studie gibt, Recommending Toxicity, also Vorschlagen von Toxizität, aus dem Jahr 2024, die untersucht hat, wie oft, wenn ich jetzt einen Account erstelle bei TikTok und dort angebe, dass ich ein Junge bin, in so dem Alter dieser Zielgruppe von diesem Content, also ein jugendlicher Junge noch unter 18, wie schnell wird mit dieser Content reingespült? Unterscheidet sich das stark zu einem Account, der nicht männlich ist, also nicht von einer männlichen Person angelegt wurde? Und die kamen eben zu dem Schluss, dass alle Accounts, die sie angelegt haben für die Studie, die sich als männlich identifizierten, sehr, sehr schnell diesen Content eingespült bekommen haben. Und zwar auch unabhängig davon, ob sie sich für diese klassischen männlichen Themen interessiert haben, schon durch anderen Content, den sie geguckt haben, oder nicht. Also dass der Algorithmus sehr schnell, auch einfach weil es so eine große Masse gibt an diesem Content aus der Manosphere, sehr schnell einfach einer jungen männlichen Zielgruppe diesen Content ausspült. Und dass es also nicht so richtig ein Entkommen von gibt. Und sobald du anfängst, die Videos, die dir dann angezeigt werden, in Gänze zu gucken, wird dir immer mehr davon angezeigt. Das sind jetzt Phänomene, die wir bei TikTok auch schon bei allen anderen Themen irgendwie beobachtet haben. Aber ist halt auch hier wieder ein Faktor, der eine große Rolle spielt, der überhaupt erst dazu beiträgt, dass dieser Content so eine riesen Reichweite hat und dass du wirklich in so ein Rabbit Hole geraten kannst. Ja, und das wirft halt so diese altbekannte Frage auf, welche Verantwortung liegt denn bei den Plattformen? Und gerade bei Content, der so gegen auch unsere Grundgesetze verstößt, wie jetzt zum Beispiel auch Videos von Andrew Tate, die dann immer wieder hochgeladen wurden, obwohl sein eigentlicher Account ja gesperrt ist. Wieso wird das so akzeptiert, dass TikTok da nicht hinterherkommt? Müsste da nicht die Plattform viel, viel strenger das kontrollieren, dass solcher Content, der tatsächlich gegen geltendes Recht sich ausspricht, dass der auf dieser Plattform nicht stattfinden darf? Und das betrifft jetzt auch nicht nur TikTok, das betrifft auch andere Social-Media-Plattformen zur Vollständigkeit einmal. Es hat real aktuelle Auswirkungen auf die Gesellschaft, auf Gewaltstatistiken, auf politische Entwicklungen, auf Wahlentscheidungen. Wie lange möchte man abwarten? So. Und wo muss man vielleicht sagen, okay, die Plattform übernimmt nicht genug Verantwortung, kommt irgendwie nicht hinterher mit ihrem Content? Ich weiß nicht, wir hatten letztes Jahr im Herbst eine Folge aufgenommen, ganz spannend an der Stelle, auch nochmal möchte ich darauf verweisen, zu der ganzen Debatte, braucht es eine Social-Media-Altersbeschränkung? Und ich finde auch gerade unter dem Aspekt, wenn man sich jetzt eben mal wirklich schonungslos diesen Content anschaut, den es dort gibt, und sich selbst auch vielleicht ein bisschen schockieren lässt von diesem Content, weil man möchte da nicht reingehen, man möchte das gar nicht sehen. Aber mal nicht die Augen zu verschließen und wirklich zu sehen, was ist es denn, was sich da Jugendliche angucken, was denen vom Algorithmus irgendwie empfohlen wird, braucht es dann vielleicht doch schneller als oder noch dringlicher, als wir dachten, eine Social-Media-Altersbeschränkung zum Beispiel. Also die Debatte möchte ich jetzt nicht nochmal mit dir beginnen. Wir haben da schon, du hast da mit Vera sehr ausführlich drüber gesprochen. Aber finde ich auch jetzt gerade bezogen auf dieses Thema und diesen Content aktueller denn je.
Ja, sie stellt sich auch massiv, also zumindest in meiner Lesart, weil du ja, also es gibt justiziablen Content, davon haben wir teilweise ja heute auch was angesprochen, also wo ganz klar ist, das ist irgendwie Rechtsbruch. Mhm. Ja, und dann passiert ja auch Gott sei Dank in einigen Fällen was, wie jetzt eben bei Andrew Tate passiert. Ja,
aber reicht das?
reicht das, das ist das eine, aber ich würde noch nicht mal sagen, dass das, also damit ist ja nicht das Problem gelöst. Erstmal tauchen die Inhalte immer wieder auf, darüber haben wir gesprochen. Mhm. Aber auch die Inhalte, die wir heute gesehen haben, die wirst du nicht verbieten können aus meiner Sicht, weil das ist, das wird dieses spannende oder immer schwierige Wechselverhältnis und Austarieren eben sein von Meinungsfreiheit eben und entsprechenden anderen Dingen, die wir uns wünschen und auch verfassungsrechtlich garantiert haben. Aber da wirst du solche Sachen, glaube ich, nicht von sozusagen wegbekommen. Und vielleicht ist es auch noch nicht mal der richtige Ansatz, die quasi auf der Plattform komplett wegzubekommen. Fakt ist nur, du wirst da nie eine Einordnung bekommen. So wie wir hier sitzen und eben solche Clips jetzt versuchen, überhaupt erstmal zu besprechen und uns Gedanken zu machen, was, ne, was bedeutet das? Naja, also diesen Filter, den haben junge Menschen nicht, wenn sie mit diesen entsprechenden Inhalten konfrontiert werden. Da gibt es niemanden, der einordnet, der kuratiert und der dann aufklärt, hör mal, da, das und das steckt dahinter, sei da ein bisschen vorsichtig. Mhm. Also ist eine spannende Frage, eine offene Frage, ich glaube, die wir auch jetzt nicht vollumfänglich beantworten können, aber vielleicht auch für euch da draußen ja etwas, was ja wert ist, mal auch sich zu drüber Gedanken zu machen, zu diskutieren, kontrovers zu diskutieren. Ja, und gerne auch mal eure Position uns mitgeben. Wir sind da sehr gespannt drauf.
Ja, ihr findet auch zu diesem Thema einen Unterrichtsimpuls bei uns auf dem Campus, denn sicherlich werden auch eure Schülerinnen und Schüler Content in der Form, wie wir ihn jetzt heute besprochen haben, kennen oder ihnen zumindest schon irgendwie in irgendeiner Form begegnet sein. Und wenn ihr das Thema bei euch im Unterricht besprechen wollt, dann schaut bei uns auf dem Campus vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Kevin, an dich für das ausführliche Gespräch.
Du warst viel tiefer drin, deswegen vielen Dank. Und ja, danke auch an euch fürs dabei sein. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Dringend wieder einschalten.
Bis dann.
Tschüss.